Dankeschön. Gott ist ein Gott des Friedens. Alle meine Sorgen, alle meinen Kummer, alles deckst du zu. Und das kann ich wirklich sagen, Gott ist ein guter Gott und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Heute will ich mit euch so ein bisschen in der Bibel rumstreifen, die kleinen Propheten betrachten. Nahum, Habakuk, Sophania, Hagar, Zacharia und Malachi, so, also die kleinen Propheten, aber der zweite Teil der kleinen Propheten. Das nächste Mal betrachte ich den vorderen Teil der kleinen Propheten, aber der zweite Teil ist mir wichtig. Warum? Weil vom Ende her schauen wir die ganze Seligkeit. Wenn ich das Ziel kenne und weiß, was der liebe Gott will, da fange ich an. Gott will, dass es uns gut geht. Gott hat uns noch nicht aufgegeben als Menschen. Er hat sein Volk auch damals nicht aufgegeben. Er hat den Adam nicht aufgegeben. Er hat den Adam gesucht im Garten Eden. Da ging er umher und sagte, Adam, wo steckst du? Eva, was machst du? So weiter. Und hat nach denen gesucht und ein Gespräch mit ihnen angefangen. Und das Gespräch auch ganz anders fortgesetzt, als wir gedacht hätten, als mein lieber Mann, ist der strafende Gott. Nein, Gott ist ein liebender Gott und er versucht, das Problem aufzuarbeiten, wie das auch alles auf so auf sich hat. So, auch ich denke auf die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er geht dem Menschen nach. Der liebe Gott geht dem Menschen nach. Und deshalb streife ich die kleinen Propheten. Ja, er spricht immer noch zu den Menschen. Er versucht, die Menschen da abzuholen, wo sie sind, wie ihre Situation gerade ist. Diese kleinen Propheten sind klein, nicht weil sie klein sind so im Text, sondern ja, nur in der Behandlung sind sie klein, aber sonst sind sie ganz wichtige Propheten. Sie haben was Großes zu sagen, was Großes den Menschen weiterzugeben. Wir denken immer wieder, die Kleinen, was sind die Kleinen? Nein, die Kleinen sind genauso wichtig wie die Großen, Jesaja, Hesekiel und Jeremia. So, ihre Botschaft und ihre Schriften haben mehr als 2000 Jahre überdauert. Und ich fange hier mit Nahum ab. An Nahum, er hat geweissagt hier 620 vor Christus, da hat er seinen Dienst getan. Nahum, er lässt, es heißt, Gott ist mein Erbarmen. Gott hat Erbarmen mit den Menschen. Gott hat Liebe zu den Menschen. Gott hat die Menschen geschaffen und er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Nur nebenbei, seine Weissagung geht über die Macht Gottes. Er predigt, als Ninive auf dem Höhepunkt war, so im Zenit, predigt er den Untergang Ninives. Stell dir mal vor, ich würde jetzt, wo Amerika vielleicht auf den Höhepunkt wieder noch die zwei Türme stehen und so weiter, ich würde sagen, das und das würde passieren. Gerade auf dem Höhepunkt, wo die Ninive im Zenit stand, hat er geweissagt und bringt dem Volk Juda, dem Stamm Juda, besondere Hoffnung. Assyrer, die werden das und das machen und das wird ihre Geschichte sein. Sie werden ja nach Palästina mehrmals kommen, mehrmals Palästina überfallen, obwohl das alles gar nicht so ausgesehen hat über diese von diesen Leuten aus Assyrien. Assyrien war damals eine Weltmacht, beherrschte ja und tyrannisierte die ganze Welt. 620 haben sie sogar Theben eingenommen in Ägypten und Ninive ist aufgestiegen zu einer Supermacht. Und doch weissagt dieser Prophet Nahum, Ninive wird zerstört werden, Ninive wird nicht überleben, Ninive wird nicht bleiben. Also das hat er geweissagt im Bewusstsein, dass Gott mit ihm war. Und lange Zeit haben wir von Ninive nichts gewusst. Erst 1842 hat man auf einem Schutthaufen, auf einem Tell, also einem Haufen Schutt, hat man Ninive entdeckt und ausgegraben. Ein riesiger Schuttplatz war Ninive, mehr war von Ninive nicht mehr übrig. Und wir wissen ja auch diese Geschichte, dass Jona dort mal hingeschickt wurde. In 40 Tagen geht die Stadt unter und die Stadt ist nicht untergegangen. Weißt du, manchmal haben Propheten ein ganz hartes Geschäft. Sie müssen weissagen und da passiert nichts. Wo ist dann der liebe Gott? Der prophezeit 40 Tage und Ninive geht unter und da ist nichts passiert. Erst 120 Jahre später ist Ninive untergegangen. Nahum, dieser Prophet, war ein schlichter, unbekannter Mann aus einem kleinen Dorf in Juda, Elkos. Von dort kam er. Er weissagt gegen deine Weltmacht, die im Zenit steht, auf dem Höhepunkt. Da sagt er, mein lieber Mann, Ninive wird untergehen und Juda wird verschont werden, Juda wird errettet werden in der Zeit des Trübsals. Er redet von Zusammenbrechen einer Supermacht. Seine Botschaft ist, Gott hat das letzte Wort. Gott steht über allem und über alles. Gott hat das letzte Wort, auch in unserer Geschichte, auch in unserem Volk. Gott hat das letzte Wort, nicht die Gewaltigen, die gewählt werden, oder die Präsidenten. Gott hat das letzte Wort. Er sagt, dieser Nahum sagt in seiner Botschaft, Gott ist mächtiger als alles, als alle Mächte dieser Welt. Er waltet über allem, er lenkt mit heiliger Geduld die Weltgeschichte. Ninive wird untergehen, hat Jona gepredigt, und es dauert noch 120 Jahre, bis das alles passiert. Also, wenn wir Prophetie hören, wir müssen wissen, wie funktioniert die Prophetie, was ist eine Prophetie, wann passiert es. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir es deuten und versuchen zu verstehen, zu begreifen. Nahum weissagt über den Sieg Gottes, über alle Weltreiche. Alles liegt in Gottes Hand. Nahum beginnt seine Botschaft mit dem Lobpreis Gottes. Großes, mächtig und stark ist der Herr. Alles hat er unter Kontrolle. Er weissagt mutig gegen Ninive. Stell dir mal vor, ein Prophet weissagt gegen eine Supermacht, gegen eine Regierung, ja, von der die ganze Welt zittert und sich fürchtet. Er predigt dagegen. Du siehst, das sind Propheten Gottes, die haben keine Scheu, die sagen die Wahrheit, ob es einen passt oder nicht. Und er weissagt auch über die umliegenden Völker, wo Ninive eine Last geworden ist und sie alle erdrückt. Nahum ermutigt die Leute, vor allem ganz besonders die Leute von Juda: Lasst euch nicht erdrücken, lasst euch nicht erpressen, lasst euch nicht euch da irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Gott ist der Letzte, der als Rächer da. Er hat das letzte Wort. Und was er sagt, das wird passieren. Und Gott wird das Recht der Juden wiederherstellen. Und seine Botschaft betont, er nimmt Bilder aus der Natur und so weiter. So wie die Natur sich immer wieder erholt, so wird sich auch das Volk Gottes sich erholen. Hab keine Angst, wenn mal was schief läuft, was Negatives passiert und so weiter. Er nimmt das Bild vom Gewitter und Donner und Blitz, dunkle Wolken werden kommen, Donner wird es geben und so weiter. Und das Meer wird tosen, es wird katastrophal sich anhören, aber erschreckt nicht euch vor den Katastrophen. Das ist, was auch das Wort Gottes uns zuruft heute. Erschreckt nicht vor den Katastrophen. Und er betont, Gott kann warten, Gott hat viel Zeit. Er kann alles reifen lassen, sein Gericht wird kommen, so oder so. Sein Zorn wird niemand entgehen, auch nicht dieser mächtige Herrscher Sennherif damals. Der war so mächtig und so stark wie einst Hitler oder Stalin. Verstehst du, da haben die Leute Respekt gehabt, aber du siehst, da schrieb er einen Brief an Hiskia einmal und kapituliere, ergib dich und so weiter. Und dieser Hiskia hat den Brief den lieben Gott lesen lassen und Gott hat gelesen, Gott kann lesen und schreiben und hat gelesen, was da passiert. Und dann in einer Nacht 185.000 Tote gab es in dieser Nacht, als der Engel Gottes da durchging. Mitten im Gericht betont Nahum dann die Gnade Gottes für sein Bundesvolk. Der Sennherib meinte, ach, ich werde die ganze Welt erobern. Ich habe Ägypten erobert, ich habe das erobert, ich habe das erobert. Ich bin ein Eroberer. Denkst nur, Gott setzt die Grenzen, auch den Mächtigen. Gott setzt die Grenzen. Nahum, er weiß, sagt, er soll umgehauen werden, und er redet über Jerusalem und sagt, Jerusalem muss gedemütigt werden, das ist dran, das passiert. Das Geschlecht der Assyrer soll aber vollkommen und vollständig ausgerottet werden. Ninive, wo ist sie geblieben? Na, nur ein Schutthaufen, dort unten irgendwo. In Kapitel 2 von Nahum lesen wir von dem kommenden Gericht und dem Vollzug, und dann fragt er die Assyrer, wo ist nun der Löwe geblieben, das Symbol von Assur? Weißt du, die Völker, die nehmen mal so einen Adler oder einen Löwen als Symbol. Wo ist der Löwe geblieben? Wo ist seine ganze Beute? Was ist aus ihm geworden? Und er weissagt, Ninive wird mit Feuer und Rauch untergehen und Gott wird sein Wort halten, was er versprochen hat, das wird passieren. Auch wenn es 120 Jahre später passiert, wie dieser Jona geweissagt hat. Darum ist es wichtig, dass die Leute erfahren, warum Ninive untergeht und untergegangen ist. Wir sollen wissen, warum diese Gerichte über die Welt kamen, warum auch hier über Europa, über Amerika, über Russland, über China, was auch was mit China noch passiert, da werden wir noch mit den Ohren schlacken. Jetzt kapselt sich China mehr und mehr ab. In China passiert so viel Negatives, was Gott gar nicht zulässt, verstehst du, zulassen würde, dass sich China sich mehr und mehr isoliert. Aber Gott arbeitet, Gott macht Geschichte, nicht die Völker, nicht die Präsidenten, selbst wenn sie auf Lebenszeit gewählt worden werden, nicht die machen Geschichte. Der Untergang von Ninive ist kein Zufall. Es ist das Walten Gottes, und das Walten Gottes ist kein Zufall. Es ist nur Zufall, wenn Gott nicht unterschreiben möchte, nur nebenbei. Der Grund für Ninive ist die große Schuld, die Ungerechtigkeit, Kapitel 3 hier Nahum. Die Stadt ist voller Mord und Räuberei, voller Hurerei und Zauberei, voll von Ungerechtigkeit. Gott ist der, der die Sachen wieder glättet und ordnet. Er bringt es in Ordnung, nicht die Politiker, nicht die Mächtigen, auch nicht die Kirchen, auch nicht die Frommen. Gott macht Geschichte. Nahum erinnert Assur an Theben und so weiter, was sie dort gemacht haben in dieser Stadt. Ja, ihr habt diese große Stadt eingenommen, diese Theben in Ägypten, diese Stadt, die Hauptstadt Ägyptens, das habt ihr eingenommen. Die war von Wasser umgeben, ringsum, die waren gut gesichert, galt als uneinnehmbar. Und sie hatten viele Verbündete in Afrika, wenn ich das höre, in Libyen, in Äthiopien, Verbündete hätten beistehen können, aber das waren genauso Feiglinge. Alle, die dann Ägypten versprochen haben, wir stehen bei, die haben es nicht gemacht. Theben wurde erobert. Nun soll Ninive sich nicht einbilden und meinen, ich bin besser als Theben oder wir sind besser als Theben. Der Prophet weissagt, ja, er sagt, Unheil wird kommen über Ninive und das wird voll treffen. Seine Festungen werden wie Feigen geschüttelt werden. Die Soldaten werden sich benehmen wie Weiber und so weiter. Das Wasser wird verdunsten. Die Händler, ja, die werden wie Käfer davonfliegen. Die Führer werden ja wie Heuschrecken davonlaufen. Das wird die Situation sein von Assur und von Ninive damals. Das ganze Volk wird in Gebirge zerstört werden und die ganze Herrlichkeit wird dahin sein. Das ist, was Gott sagt. Also wir brauchen keine Angst haben. Gott hat noch alles unter Kontrolle. Er regiert noch. Er hat alles in der Hand. Und so klingt die Gerichtsbotschaft Gottes, dass es immer wieder der Herr ist, der alles unter Kontrolle hat. Lies mal die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, diese Apokalypse. Das haben noch alle Weltreiche erlebt und das sage ich auch hier ganz frei weg und fröhlich. Auch Amerika wird erleben, was die Sowjetunion erlebt hat, dass es nach 70 Jahren zusammenbrach. Gott ist, der immer noch eifert um die Menschen. Gott liebt die Menschen. Und hier sehen wir auch, als Nahum seine Botschaft schrieb und so weiter, Ninive ist gerüstet, Ninive ist mächtig, Ninive steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und da ist überhaupt kein Zeichen vom Untergang. Da ist alles, da glänzt alles, da ist alles perfekt. Und der Weissagt, so spricht der Herr. Könnt reden, was ihr wollt, könnt denken, was ihr wollt, so spricht der Herr. Und wenn Gott was gesagt hat, wird es auch passieren, nach kurz oder nach lang. Ja, da es am mächtigsten war, so heißt es von diesen Supermächten, weltweit überall, brach es zusammen. Das war mit dem Römischen Reich, das war mit dem Griechischen Reich, das war mit Germanien, mit Deutschland, als es am mächtigsten war, als Hitler von Gibraltar bis fast nach Russland, Moskau, alles beherrschte, brach es plötzlich zusammen, als es am mächtigsten war. Der nächste Prophet, den wir hier sehen, ist der Habakuk noch. Er ist auch ein vorexilischer Prophet wie Jona. Er kündigt das Kommen der Chaldäer von der anderen Seite von Babylon, vom Osten her. Er hält eine andere Prophezeiung und da lesen wir auch einen Psalm, was wir auch als Psalm 3 in der Bibel bei uns haben. Habakuk ist besorgt über die Ungerechtigkeit. Und du siehst auch heute, was die Grünen und die FDP-Leute, sie reden von Gerechtigkeit. Verstehst? Die Welt ist so ungerecht, denn sonst würden sie auch gar nicht reden von Ungerechtigkeit. Die ganze Gesellschaft ist ungerecht, korrupt. Könnt hinschauen, wo ihr wollt. Die suchen nur, wollen Geld verdienen, nur mit diesen Masken ist oder mit was auch immer ist. Habakuk fragt das einfach. Warum lässt Gott das alles zu? Weißt du, wir sehen manchmal das viele nicht, wir sehen nur die Spitze des Eisbergs, aber wir sehen nicht, was alles unter dem Wasser ist, was doch alles passiert. 4/5 von der ganzen Situation ist unter dem Wasser. Dieser Habakuk ist wie der Hiob unter den Propheten. Seine Wirksamkeit spielt sich kurz nach dem Tod des Königs Josia und der Herrscher von Joachim. Das kannst nachlesen, Jeremia Kapitel 22, Vers 13 und folgende Verse. Und seine Botschaft von Habakuk ist, Darum ist das Gesetz ohnmächtig, darum funktioniert alles nicht. Darum, ja, die Sache wird nie recht und darum haben wir auch keinen Gewinn, weil kein Mensch hält sich an die Gebote Gottes. Macht, was ihr wollt. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten und darum geht es so schlecht in dieser Welt. Der Gerechte, du kannst noch so selig leben, noch so gottselig leben, noch so viel an den lieben Gott glauben. Die Ungläubigen lassen das nicht zu. Denn siehe, ich will die Chaldeer erwecken. Ich will, sagt Gott, ich erwecke die Chaldeer, ein grimmiges und schnelles Volk, das herziehen wird und so weiter. Und sie werden alle Wohnstätten einnehmen. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. Ich werde die Chaldeer erwecken. Das sind die Babylonier, Nebukadnezar nachher. Habakuk fragt, wie kann Gott das zulassen? Wie verträgt sich Gottes Gerechtigkeit mit all dieser ganzen Ungerechtigkeit auf Erden? Viele Gläubige verstehen nicht, warum geht es guten Menschen so schlecht? Warum werden die übervorteilt, benachteiligt, was auch immer ist? Er fragt sich, wie der alte Hiob. Ich denke nur an die KZ, an die Kriegsfolgen und so weiter. Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Ja, wo war Gott oder wo ist Gott, als Corona vor 18 Monaten geschah und immer noch nicht vorbei ist? Wo ist das alles gewesen? Gott erweckt. Gott redet mit den Menschen auf einer Art und Weise, wie die Menschen verstehen dürfen und müssen. Die Babylonier sind auf ihrem Siegeszug. Niemand kann sie aufhalten. Ich werde sie erwecken, sagt Gott. Habakuk schildert nachher, wie sie kommen werden. Ich streife hier durch die Bibel, das Alte Testament. Du sollst Freude bekommen, die Propheten zu lesen. Die sind nicht ganz lange Bücher. Die kannst du schnell durchlesen. Und es macht Spaß, wenn du die Bibel liest und die Bibel studierst. Und da lernst du eine ganze Menge. Ich will nur das Grobe, den Rahmen abstecken, weil es so wichtig ist. Ja, Habakuk schildert den Streit und Hader, den Missbrauch der Gesetze. Da werden Gesetze am laufenden Band übertreten. Man macht Gesetze, um sie zu übertreten. So auch heute. Man gibt Verbote. Aber wenn ich dann die ganzen Leute betrachte, da wurde die SPD jetzt, die ganze Gruppe, die in der SPD jetzt sind und hier im Bundestag fotografiert. Der einzige, wer Maske trug, war der Lauterbacher. Verstehst du, alle waren ohne Maske. Das ist ja ein Skandal eigentlich. Im Bundestag ist es vorgeschrieben, dass man die Maske trägt, aber die lassen sich ohne Maske fotografieren. Anderen Leuten wird vorgeschrieben, ihr müsst die Maske tragen. Nun, nebenbei, du siehst diese Ungerechtigkeit, dieses falsche Spiel. Habakuk hat schon lange gebetet, aber von Gott keine Antwort bekommen, so wie der Hiob. Warum passiert mir das? Warum passiert uns dies und jenes? Du weißt gar nicht, was hinter den Vorhang gespielt wird, was die Politiker hinter den Nebenzimmern machen, die ganzen Abmachungen und so weiter. Er hat keine Antwort erhalten. Er weiß nicht mehr ein noch aus und er fragt, warum und wie lange soll das alles noch gehen, lieber Gott? Habakuk lebt, wie wir, in Zeiten des Umbruchs. Und wir sind mittendrin in Zeiten des Umbruchs, in der Zeit einer Neuordnung. Da passiert etwas. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung. Die schlafen weiter, stille Nacht. Alles schläft und so weiter. Nur ein paar Hanseln wachen, Maria und Josef. Die können nicht schlafen, weil sie unterwegs sind mit Jesus. Viele Gläubige, damals wie heute, verstehen Gottes Wege nicht. Warum lässt Gott das alles zu? Hinter allen Fragen hört er nur Gottes Antwort, will Gottes Antwort hören. Und Gottes Antwort ist, Gott lässt es geschehen. Gott lässt es zu. Gott ruft die Babylonier auf den Plan. Die einen sind hoch im Norden, die Assyrer, das hat der andere Prophet geweiht. Und jetzt kommen die vom Osten. Das Gericht beginnt im Norden und das Gericht kommt vom Osten. Auch wir müssen aufwachen. Liebe Leute, wir müssen aufwachen. Die Chinesen, die kommen. Bismarck hat schon gesagt, von der gelben Gefahr. Er hat davon geredet und das ist schon über 150 Jahre her, die gelbe Gefahr. Und die sind mittendrin unter uns. Wir sollten aufwachen und nicht so gleichgültig und leichtsinnig sein. Zweimal steht bei Habakuk das Wort, dass die Leute werden erstarren. Die Leute werden erstarren, wie vom Pferd getreten. Sie werden entsetzt sein, sie werden erschrocken sein, sie werden voller Schrecken sein. Was ist da los? Guck mal. Jetzt läuft auch vieles nicht. Die ganzen Chips, Autoindustrie muss schließen, weil sie keine Chips mehr haben. Verstehst du, durch die Corona-Zeit und was alles auch war, was alles so passierte. Es gibt keine Chips, die Autos können nicht gebaut werden. Da siehst du, wie wir abhängig sind von der Technik, von den verschiedenen Völkern. Ganz unabhängig. Ja, sie werden erstarrt und man bekommt Gänsehaut, man ist bestürzt. Und trotzdem weiß, sagt der Prophet weiter, er lässt sich nicht täuschen. Und er sagt, Kinder Gottes, seid nicht enttäuscht. Das muss alles kommen. Habakuk, er sieht, ja, es kommt ein schnelles, grimmiges Volk dahergeflogen, wie ja, wie auf den Pferden, sie kommen daher geflogen. Das Verderben kommt, und es kommt sehr rasch und sehr schnell. Er sieht die Reiter wie fliegende Adler, die zum Aas sich aufgemacht haben. Und das bricht im Osten auf, im Osten. Und sie kommen wie Sand am Meer. Die kannst du nicht zurückholen, da kannst du nicht verstecken. Die kriechen überall hin und die holen alle Leute, die sich irgendwo verstecken, hervor. Niemand kann ihnen entrinnen, keine Festung ist vor ihnen mehr sicher. Gerade diese Supermacht versündigt sich auch wiederum. Warum? Weil sie glauben, das ist unsere Kraft. Wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht. Und das ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir haben es gemacht. Ja. Und sie ignorieren die Kraft Gottes. Wir haben es gemacht. Das kommt von uns, obwohl Gott sie gerufen hat. Und in der Bibel heißt es sogar an einer anderen Stelle, Nebukadnezar ist mein Diener. Verstehst du? Heute hätte vielleicht der Hitler hätte der liebe Gott gesagt, Hitler ist mein Diener. Ich habe ihn gerufen, damit die aufwachen und die aufwachen und die aufmachen und ein bisschen durcheinander gewirbelt alles. Napoleon ist mein Diener. Das hat Gott über Babel gesagt, über den Nebukadnezar gesagt. Er ist mein Diener. Habakuk, obwohl er das alles nicht versteht, hat er das Vertrauen an seinen Gott noch nicht verloren. Weißt du, vielleicht bist du auch kurz davor, dein Vertrauen in Gott verlieren. Guck mal, da passiert was. Wo ist der liebe Gott? Warum greift er nicht ein? Ja, da betest du und schreist zum Himmel und da passiert nichts. Betest und fastest. Aber Gott gibt dem Habakuk eine dreifache Antwort. Ich will das ganz kurz streifen. Zuerst einmal schau das Ende an. Nicht das, was vor Augen ist, nicht die Geschichte interessiert dich, sondern schau das Ende an. Nicht, was gerade passiert, was in den Medien abgespielt wird, was die jetzt diskutieren und aushandeln. Das sage nicht. Wenn dir sofort nicht alles klar ist, schau das Ende an. Schau das Ende an. Das Ende kommt und das ist sicher. Und Gott wird zu dieser Zeit eingreifen und sich als der Herr, der Allmächtige erweisen. Das Zweite, was der Habakuk erfährt und erlebt und so weiter, Gott sagt, der Aufgeblasene, der Großspurige, der Stolze und Hochmütige, der von sich selbst so überzeugt ist, dieser Chaldäer, der wird zu Fall kommen. Auch das muss passieren. Gewogen und so leicht erfunden. Das war die Geschichte nachher mit dem Belsatzer. Ja, der Aufgeblasene findet keine Ruhe mehr, sagt Gott ihm nicht. Reg dich nicht auf, sagt der liebe Gott. Reg dich über den Gottlosen nicht auf. Reg dich über den Antichristen nicht auf. Reg dich über die falschen Propheten nicht auf. Reg dich über das Böse, die ganzen Dämonen, die ganzen Teufel, selbst wenn die so viel wie Ziegel auf dem Dach sind. Reg dich nicht auf. Das Dritte, was der Habakuk erfährt, ist, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Bleib gläubig. Ja, trotz aller Not. Trotz allen Gerichten Gottes, du wirst durchkommen, sagt der Herr. Du wirst durchkommen, denn schau auf das Ende hin und so weiter. Und es ist so wichtig, dass du das Ende siehst. Am Ende gibt es mir ein Happy End. Lies die Offenbarung. Die Hütte Gottes kommt hernieder. Der nächste Prophet, den ich streife ja nur die Propheten so ein bisschen, damit du Spaß am Lesen bekommst, dass du heute Abend vielleicht oder morgen früh, irgendwann am Sonntag dir die Zeit nimmst und mal diese kleinen Propheten durchliest. Dieser Zephania prophezeite unter Josia, dem letzten Reformkönig Judas. Möglicherweise war der Hiskia in seiner Abstammungslinie und so weiter. Wenn ich Zephania Kapitel 1, Vers 1 lese, er kommt aus einem königlichen Haus, war ein Prinz unter anderem. Er bezeichnet sich selbst mit großem Nachdruck als Urenkel Hiskias. Er ist überzeugt, das Wort Gottes geschah zu mir. Weißt du, zu uns muss das Wort Gottes geschehen. Plötzlich ist es da, kannst nichts machen, kannst nicht weglaufen. Selbst wenn du das falsche Ticket kaufst und nach Tarsis fährst wie Jonah, das Wort Gottes geschah und es war eine Last für mich, sagt ein anderer Prophet. Und das reicht, auch wenn wir nicht genau wissen, wer er war und was er noch erlebte, dieser Zephania. Aber das Wort Gottes geschah zu ihm. Da gehst du spazieren und plötzlich spricht der liebe Gott zu dir und kannst nicht mehr weglaufen, bist erwischt, bist blockiert oder gefangen, wird nicht mehr los. Kannst dich von der einen Seite auf die andere Seite wenden und das kannst du nicht mehr vergessen. Er ist auf dem Königshof aufgewachsen, dieser Zephania. Er hatte persönlichen Kontakt mit allen leitenden Männern des Reiches damals im Juda. Entscheidend ist aber, dass er dem lebendigen Gott begegnet ist, nicht dem Minister und nicht dem Beamten und dass dem
begegnet. Nein, das Wichtigste für ihn ist, er ist Gott begegnet. Und das Wichtigste in unserem Leben ist, dass Gott zu uns gesprochen hat. Zephania, seine Worte lassen erkennen, was den Prinzen hier besonders bewegte und wogegen er als Prinz auftreten muss. Gegen das Götzendienst im Lande. Weißt du, Hiskia hat schon so viel gemacht, aber doch nicht alles vollendet. Weißt du, was die Leute gemacht haben? Sie beten auf den Dächern, zu den Sternen, sie lasen ihren Horoskop, verstehst du, und deuteten ihre Horoskope, Tierkreiszeichen, was auch immer gewesen ist. Und dann, das Komische, das steht ja beim Zephania, sie springen über die Schwelle, sie treten nicht auf der Schwelle und über die Schwelle, sie springen am Stück Aberglauben. So viele Menschen sind auch hier Christen und sind abergläubisch, wenn die Katze von links nach rechts läuft oder wenn dies und jenes passiert. Was glaubst du, auch religiöse Menschen sind abergläubisch. Wenn wir Christen wären, wir müssen auch den Aberglauben ablegen. An den Horoskopen und allen Spuk und alles mögliche, alle möglichen Aberglauben. Und das Schlimmste war die Halbheit. Man betete zu Gott und auch zu diesem Gott Milkon, diesem Amoritergott. Weißt du, so viele Christen haben geteiltes Herz. Sie beten zum lebendigen Gott und zu den Götzen. Das ist, was oft los ist. Sie hinken auf beide Seiten. Man wollte sich mit den Frommen im Lande nicht verderben, mit den Religiösen, mit der von der Ökumene oder mit dem Halblebigen. Man wollte sich mit ihnen nicht verderben. Man wollte nicht so rückständig sein und so tun. Ja, weißt du, ich bin fromm, aber weißt du, so fromm bin ich auch wieder nicht. Ja. Man wollte auf alle beiden Hochzeiten tanzen. Man nahm am jüdischen Gottesdienst teil und gleichzeitig opferte man an diesen heidnischen Altären dem Gott Milkon. Zephania spricht hier von den Überresten des Baals. Das sind nicht ganz ausgerottet worden. Die sind nicht ganz ausgestorben worden. Weißt du, wir sind bekehrt. Aber haben wir richtig aufgeräumt in unserem Leben? Haben wirklich eine komplette Sache gemacht? Das ist die große Frage. Und beim Zephania fängt das Buch gleich gut an und sehr ernst ist er. Ich will wegraffen und wegraffen spricht der Herr immer wieder das Wort wegraffen. So weg, weg, weg. Verstehe ich, wegnehmen. Gott ist es, das wegnimmt. Weißt du, Gott erlöst uns von allen möglichen Aberglauben auf seine Art und Weise. Und der Prophet sagt nicht, wie Gott das Gericht durchführen wird. Gut, dass wir vieles nicht wissen. Dass wir nicht alles verstehen. Und er sagt, ich werde ja Schlachtopfer zurichten und ich werde die Gäste dazu laden. Und Gott sagt, ich werde die Städte hier, den Tempel heimsuchen. Eine Anspielung auf Jesus. Jesus hat zweimal den Tempel gereinigt, als er nach Jerusalem einzog. Und man opfert den Tempel und man opfert den Götzen. Weißt du, du kannst nicht Gott dienen und den Dämonen. Entweder Gott ist Gott oder die Dämonen. Zephania fürchtet sich nicht, auch den Leuten am Königshof die Wahrheit zu sagen. Also er war ein mutiger Mensch, er war von Gott ergriffen. Er nennt auch die Prinzen Räuber und Betrüger. Die Abgeordneten in der Regierung, im Bundestag, im Parlament, Räuber und Betrüger. Gott selbst wird das Gericht halten. Du musst für Gott nicht sorgen. Gott braucht keine Nachhilfe. Er macht schon selbst sein Geschäft, in aller Liebe. Er macht selbst sein Geschäft. Gott wird zulassen, Gott wird die Chaldeer herbeirufen. Die werden die Häuser durchsuchen, die werden alles zerstören, die Weinberge werden zertreten und alles zur Wüste machen. Mark Twain hat mal geschrieben, als er von Tel Aviv nach Jerusalem ging, da war nicht einmal ein Strauch, wo ich mich untersetzen konnte und mich ein bisschen Schatten suchen konnte. Da war nichts da, als er das Heilige Land besuchte. Sein Thema war Heimsuchung Gottes. Er streckt, der allmächtige Gott streckt seine Hand über Juda zum Gericht. Er redet zu seiner Zeit, auch zu Deutschland, auch zu uns, zu der europäischen Gemeinschaft, ja, zu den Nationen hier in Europa. Gott macht Geschichte, nicht die Menschen. Die Menschen sind nur Hampelmänner, die so an Band ziehen und dann nur so hampeln. Gott wird nichts Böses tun, aber Gott wird Gerechtigkeit üben. Weißt du, damals haben die Leute gesagt, ach, das wird nicht so schlimm werden. Macht euch keine Sorgen. Und es kam schlimmer, als sie dachten. Die Häuser wurden zerstört, das Land wurde zerstört, die Weinberge wurden zertreten und wurde zur Wüste. Dieser königliche Prophet sagt, was Gott will und was echt Gottes Botschaft ist, die Demut. Und was ist echte Demut vor Gott? Ja, wir wollen demütig sein. Auch jetzt hier, der Kandidat von der CDU, wir müssen demütig sein. Verstehst du? Ja, er sagte, was die Demut ist. Er erniedrigt die Menschen und er erhöht die anderen, die nichts sind. Er bringt sie nach oben und er macht sie nieder. Und hier dieser Zephania sagt über Jerusalem, die so korrupt und bestechlich und käuflich war. Zephania Kapitel 3, Vers 3 und folgende Verse. Ihre Ohren sind brüllende Löwen. Ihre Oberen, nicht ihre Ohren. Ihre Oberen sind brüllende Löwen und ihre Richter sind Wölfe am Abend, die nichts bis zum Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug. Ihre Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz frevelig. Ihre. Also, Gott spricht hier über das Volk Gottes, über die Juden. Aus dem sollte einst der Messias kommen. So verdorben war das Volk damals, ihre Oberen. Mit eindringlichen Worten warnt er vor dem Tag des Herrn und ringt regelrecht mit Worten. Wie soll ich das sagen, den Grimm Gottes, wie soll ich denen das verkündigen? Den Tag des Trübsals, den Tag des Ungestüms. Er verwendet verschiedene Worte. Den Tag der Angst, den Tag des Wetters und des Nebels, den Tag der Dunkelheit, den Tag der Posaunen und Trompeten. Wie soll ich diesen schrecklichen Tag beschreiben? Manchmal ringen wir mit Worten, wie soll ich das genau sagen, von der Mobilmachung Gottes, wenn Gott mobil macht. An diesem Tag werden die Starken bitterlich weinen. Und da kann sogar das Silber und das Gold sie nicht retten, so viel sie noch haben im Keller oder auf dem Dachboden. Ja, etwa ein Menschenalter später kam das Gericht, nicht sofort. Weißt du, es ist erstaunlich, wenn wir prophezeien und wenn wir weissagen, das geht mir manchmal so, da passiert nicht gleich sofort auf der Stelle von heute auf morgen, nein, erst später. 10 Jahre später, 20 Jahre später und hier ein Menschenalter später, 40 Jahre oder 70 Jahre, je nachdem, geschah das Gericht. Da wurde Jerusalem erobert und fast das ganze Volk nach Babylon verschleppt. Zephanias zentrale Botschaft war, das betrifft den Tag des Herrn, das liegt noch in Zukunft, ist noch weit weg, nicht jetzt. Und er spricht von Gottes Eingreifen in die menschliche Geschichte. Ich will alles vom Erdboden wegschaffen, spricht der Herr. Das sagt dieser liebende Gott. Ich will alles vom Erdboden wegschaffen. Gott ist Liebe, aber irgendwo ist auch seine Geduld zu Ende, auch seine Liebe zu Ende. Gott ist ein gerechter Gott. Er lässt nichts durchgehen. Und dann sagt hier der Zephania weiter, ich will Menschen und Vieh und Vögel des Himmels und Fische im Meer wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, will ich die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr. Da wird die Erde plötzlich so wie der Mars und die Venus sein, kahler Felsen. Und das spricht von weiter Entfernung, was in Zukunft geschehen wird. Und die weiteren kleinen Propheten prophezeien nach dem Exil, was da alles passiert ist, dort in der Gefangenschaft. Weißt du, Gott redet, wenn das alles mal vorbei ist, ich will euch wieder heimbringen. Ich will alles wiederherstellen. Jetzt kommen diese beiden, drei Propheten, die ich noch betrachten möchte, ganz kurz und streifen möchte in aller Lieben. Da kommt der Haggai, der Zacharia und dieser Maleachi. Ihr Wirken umspannt eine Zeit von etwa 90 Jahren, vor allem das Perserreich. Hier, ja, nach dem Exil und nach dem Fall des Babylonischen Reiches, etwa 539, ließ Gott diesen Kyros, diesen Perserkönig kommen. Weißt du, die Völker werden immer durch gemeinere und stärkere und bösere Mächte gerichtet. Ja, zuerst war Nineveh, aber dann wurde Nineveh durch Babylon gerichtet und durch die Chaldeer und jetzt werden die Chaldeer durch Persien gerichtet. Dieser Perserkönig, aber dieser Perserkönig war ein sympathischer König. Ja, 539 vor Christus lebte er. Wahrscheinlich dieser Darius später, der hier ja an die Macht kam, das ist ein Nachkomme von der Esther. Esther, diese Königin, die im Perserreich lebte, diese schöne Frau, die sich zum das Volk Gottes vor dem Holocaust bewahrte. Kyros war gern bereit, die Götter der Völker, die er unterwarf, zu besänftigen. Er hat wahrscheinlich schon irgendwo Schiss gehabt. Weißt du, ich möchte allen Göttern recht machen, ich möchte keinen Gott verletzen. Auch nicht den Gott Jehova da in Jerusalem. Und er erlaubte, ja, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, hat sogar Geld gegeben für den Tempel. Wir wissen das von der Nehemia und Esra, was da passierte. Und nachdem die Juden im Jahr 538 mit der Erlaubnis nach Jerusalem zurückgekehrt sind, ja, sie haben gearbeitet, aber dann irgendwie, da schwand der Eifer, die Freude am Herrn, die Freude an der Begeisterung, jetzt dürfen wir den Tempel wieder aufbauen, jetzt dürfen wir unsere Kirche, unser das Haus Gottes wieder bauen. Da schwand der Eifer. Da läuft alles. Aber wer weiß es, was Gott alles will, der Bau des Tempels sollte fertiggestellt werden, Esra Kapitel 4, Vers 6, aber das ist nicht mehr fertiggestellt worden. Ja, die haben nachlässig das Werk Gottes getan, so oberflächlich, gleichgültig. Weißt du, viele Leute fangen mit Freude an, mit Enthusiasmus, mit Begeisterung, Feuer und Flamme, und dann, wo sind sie denn geblieben? So ist die Geschichte. Im Jahr 520, während der Herrschaft des Perserkönigs Darius, sandte Gott Haggai und Zacharia, die sollten dem hohen Priester Jeschua und dem Statthalter Zerubabel weissagen und den unterstützen, dem unter die Arme greifen. Ja, sie sollten sie ermutigen, setzt den Bau weiter fort, arbeitet fleißig am Bau des Gottes. Wenn dem Haus Gottes gut geht, wenn die Gemeinde Jesu gut versorgt ist, dann wird auch das Volk gut versorgt sein. Ja, und das, dann gedieh das Werk, nachdem sie geweissagt haben, und 4 Jahre später, 516 vor Christus, wurde der Tempel dann eingeweiht. Die haben fleißig gearbeitet. Der nachexilische Prophet Haggai ist der Evangelist unter den Propheten. Er weissagt von 520 bis einige Jahre, 40, 50 Jahre weissagt er. Und jetzt bin ich beim Buch Haggai, wenn du das liest. Ja, er tadelt die Juden, dass sie so bequem geworden sind, so larifari hinsichtlich des Aufbaus des Tempels. Er predigt immer wieder dieselbe Botschaft. Das sind Evangelisten. Ich kenne Evangelisten. Wenn ich manchen Evangelisten hier gehabt habe, der hat vielleicht 15, 20 Botschaften, die predigt er durch ganz Deutschland. Der schreibt immer an, auf wo er was gepredigt hat, damit er sich nicht wiederholt und erwischt wird, dass er wiederholt worden ist, sich wiederholt hat. Weißt du, es ist anders, Evangelist zu sein oder Prediger, ein Hirte einer Gemeinde. Da muss er immer was Neues haben, was Neues bieten. Aber ein Evangelist, der predigt überall das Gleiche. Und das ist auch dieser Haggai. Er hat immer die gleiche Botschaft. Er predigt immer dasselbe. Vergesst nicht das Haus Gottes. Und das ist die Hauptsache. Weißt du, auch heute muss man das predigen. Jetzt nach Corona. Vergesst nicht die Gemeinde. Verlasst nicht eure Versammlungen, wie etliche zur Gewohnheit es gemacht haben. Ja, wir können am Fernsehen oder im Internet das alles auch gut erleben. Aber es geht nichts über einen Präsentgottesdienst. Jesus ist da, wo 2 oder 3 gegenwärtig sind. In seinem Namen, da ist Jesus gegenwärtig, nicht nur vom Fernsehen. Da hätte man schon längst das alles ersetzen können. Weißt du, verlass nicht diese Versammlung. Das ist die gleiche Botschaft, was der Haggai damals gepredigt hat. Und dann kam die Erweckung, und die Erweckung entstand, weil Gott wieder Recht gegeben hat. Er widerspricht dem Geist der Verzagtheit und der Kleingläubigkeit. Ja, sie zogen nach Hause, sie haben ihre Häuser schön geschmückt. Ihr wohnt in getäfelte Häuser. Verstehst du, alles schönes Holz und so weiter. Ihr wohnt in getäfelte Häuser. Aber mein Haus liegt brach. Eine Räuberhöhle ist es, verstehst du, nur noch ein Trümmerhaufen. Und sie haben das Interesse am Haus Gottes verloren. Keiner dran gearbeitet mehr. Der Bau des Tempels stagnierte damals, und dann musste dieser Haggai auftreten und die Leute wieder begeistert, neuen Pep, neuen Schwung dem Volk wieder beibringen. Und der Bau des Tempels, ja, wurde dann plötzlich wieder vorangetrieben. Die Ursache, damit der Bau nachließ, war Uneinigkeit. Die Leute waren uneins, die waren zerstritten, da hat einer über den anderen hergezogen. Das war die Situation. Die Leute denunzierten sich einander, auch hinten nach Babylon, da haben sie verraten einander. Der Tempel wird nicht gebaut, weil das Geld knapp ist oder dergleichen. Nein, der Tempel wird nicht gebaut, weil die Leute sich streiten, weil sie einander sich verraten, übereinander herziehen und die Enttäuschung greift überhand. Nicht wegen Zweifel, sondern die Leute sind nicht eins. Und wo eine Sache nicht eins ist, das wird untergehen, steht in der Bibel. Selbst das Reich des Teufels, wenn es uneins ist, geht es unter. Es herrschte eine allgemeine Müdigkeit und Verzagtheit. Und die Folge war, dass nichts mehr lief. Nicht nur im Reich Gottes nichts lief, sondern bei ihnen selbst nichts lief. Da gab es Missernten. Lies mal Haggai Kapitel 1, Vers 4 und folgende Verse. Gab es Dürren, gab es Inflation, das Geld war nichts mehr wert. Und da wagt dieser Prophet Haggai aufzutreten und sagen, hohen, gewaltige Dinge werden in der Zukunft kommen, wenn ihr eins seid. Wenn ihr füreinander, miteinander Schulter schließt und so weiter und kämpft für die Sache Gottes. Gott greift ein. Gott greift ein sogar in einer Zeit, als dieser Perserkönig Kyros stirbt, 529, durch eine Revolution im Volke. Diese Revolution dauerte etwa 9 Jahre. In dieser Zeit weissagt der Haggai und sagt, Leute, macht weiter, auch wenn es Revolution ist und wenn im Perserreich alles durcheinander geht, in Europa alles durcheinander geht, würde ich heute sagen, in der ganzen westlichen Welt alles durcheinander geht, macht weiter. Und da kommt zum Haggai der Sacharja noch dazu und der Sacharja, dieser ja, Priester-Nachkomme und ist ein junger Mann noch und er sagt, bau das Reich Gottes, arbeite zusammen, steht zusammen, kämpft zusammen für die eine Sache, für das Reich Gottes. Das ist genau so, was die Bibel sagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wenn wir das Reich Gottes vernachlässigen, geht es uns dreckig in aller Liebe. Und da wacht das Volk wieder auf und baut weiter. Und die Botschaft Haggais war, kämpft nicht gegeneinander, sondern kämpft miteinander gegen den Teufel. Das ist die Bestimmung des Volkes Gottes. Kämpft gegen Gleichgültigkeit, kämpft gegen die Müdigkeit, gegen die Verzagtheit, Kleingläubigkeit, gegen alle Halbheiten und gegen jede Unsicherheit, gegen alle Bangigkeit und Kurzsichtigkeit. Kämpft gegen den Teufel. Und dazu sollen wir als Volk Gottes zusammenstehen wie ein Mann. Und diese Botschaft passt genau in unsere Zeit. Kämpft miteinander, nicht gegeneinander. Evangelische gegen katholische oder katholische gegen Freikirchler oder was weiß ich aus. Hört auf, gegeneinander zu kämpfen. Und sie dachten, das war noch was, auch ein anderes Problem in der Zeit, Haggais. Ja, guck mal, im Persischen Reich ist ein Chaos. Da ist Revolution. Wir haben noch keine richtige Regierung. Ja. Und dann sagten sie, ist es noch nicht die Zeit, das Haus Gottes zu bauen? Wann ist Zeit, das Reich Gottes zu bauen? Wenn alles glatt ist, wenn wir keine Schwierigkeiten haben, keine Probleme haben, wenn Ruhe und Frieden im Land ist? Nein, gerade in Zeiten der Not sollten wir das Reich Gottes bauen, dem Teufel zum Trotz. Und sie haben gedacht, es ist noch nicht die Zeit, noch nicht die Zeit. Und so weiter. Und sie dachten, es muss später sein, wenn alles einig sind, wenn alle einverstanden sind, wenn wir Frieden haben. Nein, wer in Zeiten der Not sät, der wird dann nachher ernten. Und deshalb ist wichtig, dass wir rechtzeitig anfangen. Haggai sagt immer wieder eine Botschaft, mein Haus steht wüst. Mein Haus ist wüst, also Gottes Haus, nicht sein Haus, Gottes Haus. Man könnte heute auch sagen, ihr habt keine Zeit für Gott. Ihr seid innerlich verdorrt, verwelkt. Schaut euer geistliches Leben. Ihr spielt Religion, frommes Tamtam. Aber nichts dahinter, kein Pep. Seht doch zu, wie es euch geht, fragt dieser Haggai. Schaut, es liegt auf der Hand. Schaut, wie es euch geht. Das ist zum Greifen nahe. Es geht euch doch noch nicht gut. Ihr seid doch halb krank, halb tot, verstehst du? Schaut euch an, wie es euch geht. Ihr krabbelt auf alle vier. Gott redet zu Haggai weiter. Und weißt du, was der liebe Gott macht? Zum Haggai redet sogar zweimal am Tag, so steht es in der Bibel. Zweimal am Tag, morgens und abends. Er soll gegen alle Halbheiten und Unsicherheiten auftreten und predigen, gegen jede Bangigkeit, jede Kurzsichtigkeit. Ja, es ist noch nicht Zeit, das Haus Gottes zu bauen. Wir warten auf bessere Zeiten, bis Corona vorbei ist oder der ganze Spuk vorbei ist. Ja, Haggai sagt, Gott hat was Großes vor, seid nicht so kleinkariert, macht keine halben Sachen. Gott greift ein, wenn ihr aufsteht, wenn ihr dagegen arbeitet, wenn ihr für Gott kämpft. Der nächste Prophet, den ich streifen möchte, ist Sacharja. Sacharjas Wirken überschnitt sich mit dem Haggai. Wir lesen Sacharja 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des Darius, als Darius wieder an die Macht kam, tritt hier dieser Sacharja auf. Sacharjas Hauptthema ist Umkehr und zurück zu Gott. Er sagt hier, Sacharja 1, Vers 3, kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch wiederkehren, spricht der Herr. Wenn wir uns zu Gott wenden, wendet sich Gott zu uns. So du mir, so ich dir. Sacharja war wohl ein Mitglied der Priesterschaft. Sacharja 1, Vers 1 oder Nehemia Kapitel 12. Sein Buch ist das längste Buch der kleinen Propheten. Ich habe gesagt, kleine Propheten, es geht nur um Umfang. Nein, er hat eine ganze Menge Kapitel. genauso viel wie mancher Prophet, der großen, von den großen Propheten. Im Neuen Testament, vor allem die Berichte Jesu, der Evangelien und so weiter, über den Tod Christi und so weiter. Selbst in der Offenbarung finden wir Botschaften von Zacharia aus seinem Buch. Also wird dort bestätigt. Weißt du, die Bibel widerspricht sich nicht. Die Bibel ergänzt sich. Die Bibel ist nichts anderes wie eine große Bibliothek. Eine Bücherei. Da hast du eine ganze Menge von verschiedenen Büchern zu verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Männern an verschiedenen Plätzen geschrieben. Das ist die Bibel. Und sein Buch ist das längste unter den kleinen Propheten. Zacharia ist der Seelsorger unter den Propheten. Ja, er versucht das Volk Gottes zu trösten. Seine Botschaft ist Ermutigung zum Wiederaufbau des Tempels. Er war ein Künstler Natur. Ja, er wirkte sehr originell, war noch sehr jung, als er anfing zu dienen. Und dieses Wort kam zu ihm, es packte ihn. Auch wiederum, das Wort kam zu ihm, auch wenn er noch jung war und so weiter. Gottes Wort ergriff ihn und er musste reden, ob es passte oder nicht passte. Weißt du, wenn Gott einen Menschen ergreift, der muss predigen. Da kannst du es nicht anders, da kannst du es nicht mehr lassen. Er bekam 6 Visionen, 2 Prophezeiungen beziehen sich auf die unmittelbare Gegenwart des Tempelsbaus, Kapitel 1 bis 8. Und dann 4 auf die Zeit der griechischen Siege über die Perser, Alexander der Große. Auch in weiter Ferne noch, war noch nicht dran, verstehst du? Aber er weiß auch schon prophetisch auf die nahe Zukunft, was noch alles kommen wird. Ja, und dann sind einige Weisungen, die sich auf das erste Kommen Jesu beziehen und dann auf das zweite Kommen Jesu und manche sogar am Ende der Zeit, Kapitel 9 bis Kapitel 14. Und die Zacharia Kapitel 9 bis 14 sind meist zitierten Passagen des Propheten im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien. Er wird auf einem Esel kommen nach Jerusalem, verstehst du? Und er wird seine Wunden zeigen, in wen sie gestochen haben. Beim Zacharia gibt es 8 spezifische Prophezeiungen für den Wiederaufbau des Tempels in jeweils 2 Vierergruppen. In der ersten Vision erscheint ein Reiter und hinter ihm ein roter und braune und weiße Pferde. Das sind Engel. Wenn du in der Bibel von Pferden liest, das sind immer Engel. In der Bibel sind die Pferde immer Engel. Rote Engel, braune Engel, schwarze Engel hier und fahle Engel. Und diese Pferde ziehen über die Erde, um die Lage zu erkundigen. Da sieht diese Zacharia. Und sie berichten über das alles, was sie so ruhig sehen. Vers 15. Und sie sehen hier und berichten ruhig bei den Völkern, was da los ist, wie die Völker Judas Fall behandelten. Wie sie mit den Juden umgingen. Die Spanier, die Franzosen, die Deutsche. Und so weiter, wie sie mit den Juden umgingen, auch die Amerikaner jetzt, verstehst du, wie sie mit den Juden umgingen, die Araber. Schaut und beurteilt und macht es und beobachtet, wie die Leute mit den Juden umgegangen sind, wo Gott zugelassen hat, dass sie zerstreut wurden unter alle Völker. Und dies dient nur dazu, ja, das Fehlen von Aktivitäten zum Aufbau des Tempels und so weiter zu zeigen, was da alles los ist. Doch Gott sagt, dass er nach 70 Jahren Abwesenheit nach Jerusalem wieder zurückkehren wird. Die Zeit 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, das wird passieren. Weißt du, Gott ist sehr präzise. Gott sagt nicht nur bla 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 bla. Verschließer sagt die Wahrheit. Die zweite Vision zeigt hier, dass die Völker und Israel und so weiter angegriffen haben und was alles passiert. In einer weiteren Vision wird Jerusalem wieder aufgebaut werden und die Leute werden wieder nach Jerusalem pilgern. Und wir wissen, aus Pfingsten geschah, da waren aus allen Herren Ländern Leute in Jerusalem. Wir hören die großen Taten Gottes in unserer Muttersprache. 17 verschiedene fremden Völker waren da, Juden aus 17 verschiedenen Völkern waren da. Sie hörten jeder in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. Die Verschleppten, ja, die werden wieder zurückkommen. Und wir sehen also die letzten Aspekte dieser Prophezeiung etwa, dass die Völker der Welt danach streben, ja, Gottes Volk zu werden. Die Heiden, die Nationen, die werden streben. Und du siehst, das hat der Zacharia prophezeit, dass die Heiden das Heil suchen werden. Und es war eine große Freude, sie nahmen das Wort Gottes mit großen Freuden. Auf den Phrygien lese ich und sonst noch wo in der Apostelgeschichte. Mit Freuden nahmen sie das Wort Gottes ein. Die Völker werden suchen. Und das Wort Gottes wird auf dieser Erde die Menschen erreichen. Gott spricht. Und Gott spricht manchmal in Bildern. Und die vierte Vision ist die erste Gruppe. Und er spricht von dem hohen Priester aus der Zeit des Zacharias. was Jesus verkörpern wird. Er wird in seinen Tempel kommen. Die zweite Gruppe, vierer Gruppe ist von Prophezeiung Kapitel, was wir in Kapitel 4 haben. Man spricht von Zerubabel, dem Erbauer des Tempels, die Macht des Geistes, des Heiligen Geistes. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Da passiert es schon im Alten Testament. Wurde schon angedeutet, wurde schon angesagt. Der Geist Gottes wird das Land reinigen von der babylonischen Gefangenschaft, Kapitel 5, Zacharia. Und der Heilige Geist reinigt die Leute von dieser ganzen babylonischen Gefangenschaft, von diesem ganzen Aberglauben, was in Babylon war, verstehst du? Der ganze Aberglauben, was sie in Israel hatten, was sie zu Hause nach Hause gebracht haben. Der ganze Talmud, der babylonische Talmud, ist sehr viel vom Aberglauben geprägt. Kannst du nachlesen, ruhig. Besorg dir mal diesen babylonischen Talmud, also kannst du gleich den Koran lesen, in aller Liebe. Ja, und der Geist Gottes wird das alles reinigen und es wird Spreu vom Weizen trennen. Da steht manches Gute drin, aber auch viel Spreu und viel Stroh ist da drin, was dieser Rabbi gesagt und jener Rabbi gesagt hat. Und die vier Pferde, roten, schwarzen, weißen und gescheckten Pferde, die werden hier gebändigt durch den Heiligen Geist. Menschen werden heilige Hände hochheben und die ganze Reiterei aufhalten, das ganze Böse aufhalten, bis der letzte Heide die Gnade Gottes findet. Und dazwischen ist eine Vision von der Krönung Jesu, wie Jesus zum Vater aufsteigt, Kapitel 8. Das neue Jerusalem, das Zentrum des künftigen Gottesreiches, nicht was heute Jerusalem, ja. Der große Herzog Ludwig Löwenherz, als er nach Rom ging in einem Kreuzzug, da hat er sein Schild vorgehalten vor Augen, er wollte nichts sehen, denn er hat gedacht, ich werde den Anblick Jerusalems nicht ertragen, diese heilige Stadt. Das war nur ein Kuhdorf, war voller Mist und Dreck, diese Stadt. Und dann denkt er, das darf, werde ich nicht ertragen. Das irdische Jerusalem ist voller Dreck. Wenn du heute nach Jerusalem gehst, und bevor du am Damaskustor in die Stadt reingehst, da ist so viel Dreck, so viel Mist. Verstehst du, von wegen die heilige Stadt. Da ist so viel Korruption in dieser Stadt, auch heute noch, so viel Ungerechtigkeit, so viel Sünde, so viel Streit. Auch über die heiligen Städten. Ich bin in der Grabeskirche mal und ich wollte die auch sehen, weil die Leute behauptet haben, hier ist Jesus gekreuzigt worden und da ist ein Priester, orthodoxer Priester, und da sitzt ein Weib und sagt, Heiland, da bist du doch, hier bist du gestorben, danke dir, Jesus. Und dann gibt er der Frau einen Klaps auf den Hintern, dass sie nach vorne fliegt. Verstehst? So herzlos. Weißt du, da in dieser Stadt Jerusalem ist so viel Herzlosigkeit in aller Liebe. Das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, gerecht und heilig, das ist das Jerusalem, was hier auch dieser Prophet Zacharia weissagt. Und diese Botschaft ist hier und ermutigt die Leute, arbeitet daran, arbeitet am Jerusalem, auch an dieser irdischen Stadt. Gebt nicht auf, dass auch wenn ihr Probleme habt, auch wenn es so in aller Niedrigkeit geschieht. Und so spricht der Herr Zebot, stärkt eure Hände, die ihr diese Worte hört, dieser Zeit und so weiter, durch den Prophetenmund. An dem Tage, da der Grund gelegt wurde zum Haus des Herrn Zebot, auch dass der Tempel wieder gebaut werden würde. Zacharia Kapitel 8, Vers 9. Zacharia sieht Jesus, wie er in Jerusalem einzieht. Und Jesus sagt, ich werde nicht mehr nach Jerusalem kommen, es sei denn, ihr sagt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und deshalb ist das goldene Tor zugemauert, bis heute noch. Am Sieben-Tage-Krieg, als Jerusalem eingenommen wurde, dann steht ein Feldherr und sagt, weißt du, das Tor wird nicht geöffnet, ich kann von dieser Seite zum Tor treten, dann musste der Messias selber öffnen. Ich war auf der anderen Seite, war einquartiert, wo die Gemeinde Gottes eine Missionsstation hat, eine Gemeinde, was auch ja eine christliche, pfingstliche Gemeinde ist. Und da wohnte oben ein Rabbin, ein alter Rabbin aus der Ukraine, langen Bart. Und jeden Morgen hat er rausgeschaut zum goldenen Tor. Dann mal den direkten Zug, Blick auf das goldene Tor. Dann habe ich mal gefragt, warum gucken Sie jeden Tag da auf das goldene Tor? Er sagte, mir hat Gott eine Botschaft gegeben, wenn dieses Tor geöffnet wird, dann ist der Messias gekommen. Aber der hat es nicht erlebt. Ich habe es auch noch nicht erlebt, verstehst du, dass das goldene Tor geöffnet wurde. So, es sei denn, wir sagen wieder, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Interessant ist, was der Zacharia alles vorausgesagt hat, dass Jesus für 30 Silberlinge verraten wird und dass man von diesem Geld einen Acker kaufen wird, einen Friedhof kaufen wird. In Kapitel 12 handelt er von Jerusalem in der Endzeit, von dem zweiten Kommen, wie dieses neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, die Stadt Gottes, wie sie Menschen sich aufmachen werden, die gegen diese Stadt kämpfen werden. Ja, er sieht all das, das zweite Kommen Jesu, das Haus Davids wird wieder hergestellt werden. Und in den letzten Prophezeiungen finden sich Bezüge auch aus dem Alten Testament im Neuen Testament. Und dann kommt der Prophet Malachi noch ganz schnell. Malachi ist der stille Lehrer unter den Propheten. Weißt du, jeder hat eine Botschaft gehabt, jeder hat einen Auftrag gehabt, jeder war was Besonderes von Gott aus, von diesen kleinen Propheten. Das nächste Mal werde ich bei der nächsten Gelegenheit die anderen kleinen Propheten betrachten. Malachi ist ein sehr kurzes Buch, bringt Sammlung aller prophetischen Bücher zusammen und zum Abschluss. Malachi hatte zwei große Themen, die Sünden Judas nach dem Wiederaufbau des Tempels und Gottes Eingreifen, ja, wie Gott eingegriffen hat in die Geschichte. Malachi selbst hatte einige wichtige Gottesbotschaften. Er sagt, ihr nehmt Gott nicht ernst, ihr nehmt Gott nicht ernst. Und ja, warum nehmen wir Gott nicht ernst? Und dann sagt er, ihr betrügt ja Gott, ihr seid ja Gauner, ihr seid Schwindler, ihr betrügt Gott. Ja, wo betrügen wir Gott? Und er sagt, fangt an schon bei dem Zehnten, mit eurem Zehnten. Ja, da betrügt er mich. Und weißt du, ich habe keine Ehrfurcht vor Gott. Und die Menschen verachteten Gott damals. Und gegen das hat er gepredigt. Sie waren gleichgültig. Man bringt Gott verdorbenes Brot, kranke Tiere. Das sollte liebe Gott haben. Als wir nach dem Osten, im Osten einen Hausgeist hatten damals. Und wir haben Kleider gesammelt. So einfach gesammelt haben. Weißt du, was die Leute gegeben haben? Alte Lumpen, das nicht einmal hier das Rote Kreuz genommen hat. Verstehst du? Waschlappen haben sie gegeben, die kein Mensch haben wollte. So haben sie damals Gott bedient. Und wenn du genau anschaust, was die Leute dem Caritas, dem Roten Kreuz oder Malteser geben, sind oftmals nur Lumpen. Sie geben keine guten Kleider. Gewaschen und gebügelt, nur noch das soll die gut sein. Das habe ich erlebt, auch was wir dann hier in Wedding gesammelt haben für den Osten. Ich habe dann aufgehört zu sammeln und habe gesagt, ich sammle nicht keinen Dreck. Ich sammle lieber Geld und kaufe den Leuten gute Sachen, aber nicht so Lumpen, verstehst du, Waschlappen. Aber das haben sie dem lieben Gott damals schon gemacht. Die Welt hat sich nicht gebessert. Gott will, dass wir ihm mit dem Herzen dienen und nicht verdorbenes Brot und kranke Tiere bringen. Das kann der liebe Gott noch. Das ist noch gut genug für den lieben Gott. Und dann klagt Gott, ihr betrügt mich, ihr bestiehlt mich mit dem Zehnten. Die Leute sagen, das ist doch umsonst, was wir geben. Der Zehnte ist doch umsonst, was habe ich davon? Malachis Buch ist ein Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Hier geht die Zeit des Alten Testaments zu Ende, das Gesetzzeitalter, und dann beginnt etwas ganz Neues. Und der Weissagt von dem Propheten oder prophetisch über Johannes den Täufer. Er sagt, er wird dem Herrn den Weg vorbereiten. Und dann sind 400 Jahre nichts mehr dazwischen. Und stell dir mal vor, 400 Jahre, wenn du deutsche Geschichte 400 Jahre nicht mehr weißt, du weißt nichts mehr von der Reformation, du weißt nichts mehr von den Bauernkriegen, vom 30-jährigen Krieg. Da fehlt was. Die ganzen Apokryphen, die geschrieben worden sind, die sind genauso wichtig, dass wir diese 400 Jahre wissen, was zwischen Reformation und heute geschah. Keine Ehrfurcht vor Gott. Aber Gott wird einen Botschafter aufwecken. Und Malachi schrieb um 430 vor Christus, als Nehemia in Juda regierte und Tempel aufbaute. Und in der ersten Hälfte seines Buches ist die Rede vom Altar und Opfer und der Priesterschaft, Malachi 1, Vers 7 und folgende Verse. Und dies zeigt, der Tempel ist noch nicht fertig. Der Altar ist noch nicht fertig. Leute, fangt an, Gott zu dienen und baut das Reich Gottes. Und wenn es dem Reich Gottes gut geht, dann wird es auch euren Ernten gut gehen. Dann wird alles gut werden im Leben. Das Volk Gottes war von Gott abgefallen. Und sie haben nur jeder auf sich selbst gesehen. Und sie haben Götzen gedient, dem Konsum gedient. Weißt du, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, nicht dem Geld. Dem Mammon. Mammon ist ein Götze. Und dort grassierte noch Heuchelei und Untreue und Scheidung. im zweiten Teil des Buches von Maleachi, ja, das ist Gotteslästerung, Treulosigkeit auf allen Ebenen. Und da spricht Gott durch diesen Maleachi, Kapitel 3, Vers 1 und so weiter. Siehe, ich will meinen Boten senden und der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird er kommen, 400 Jahre später, bald wird er kommen und in zu seinem Tempel, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Aber 400 Jahre vergehen. Wie lang? Weißt, Gott hat sehr viel Zeit, seine Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und es ist Johannes der Täufer, der dann kommt, der da predigt am Jordan. Ihr Otterngezüchte, wer hat euch geboten, dem zukünftigen Sohn Gottes zu entgehen? Der Tag des Herrn wird kommen, macht euch nicht vor. Und er predigt gegen die Priesterschaft dieser Maleachi. Das Buch Maleachi schließt mit einer Warnung. Der große, schreckliche Tag des Herrn wird kommen. Das Gericht Gottes wird über alle Menschen kommen. Und Maleachi warnt mit dem Satz, ich habe euch lieb. So beginnt er seine Botschaft. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Eine tolle Anrede. Mitten im Gericht, mitten im Verderben, mitten in der Gottlosigkeit sagt der liebe Gott zu dir, ich habe dich lieb. Ich habe euch lieb. Ja, eine tolle Anrede. Der einzige solche Anrede finden wir in der Bibel. Die einzige, ich habe euch lieb. Ja, wir sehen, viele hatten die Ermutigung nötig. Ich habe euch lieb. Lieber Heiland, ich danke heute für dieses trostvolle Wort von Maleachi. Ich habe euch lieb. Herr, lass meine Hörer das spüren und erleben, dass sie nicht umsonst dir dienen. Herr, hilf, dass sie vertrauen dir und dass sie ihr Bestes geben zum Bau des Reiches Gottes in dieser ernsten Zeit. Und dass, so wie die Propheten, lasst euch nicht stören, auch wenn das noch nicht so weit ist und wenn die Gelegenheit nicht da ist und die Zeit vielleicht ungünstig ist und kritisch ist. Wir möchten das Reich Gottes bauen. Es ist die Zeit und Herr, und du hast uns lieb. Und wir möchten ganz bewusst, ja, dass du uns lieb hast, begreifen und erfassen. Du hast dein Volk und deine Kinder bis heute noch nicht aufgegeben. Keinen einzigen von uns. Danke, Herr. Amen.